Ziemlich beste Freunde, diese beiden, David und Jonathan. Woran denkt ihr denn, wenn ihr an eine richtig gute Freundschaft denkt? Heike hat am Anfang schon ein paar Beispiele gebracht von so Kombinationen von Freunden, Erne und Bert, Asterix und Obelix und so weiter, ganz viele. Was sind denn die Merkmale von richtig guter Freundschaft? Bei Männern kann das so aussehen. Da treffen sich die beiden Freunde und der eine sagt, na Kalle, du alter Sack, wie geht's denn? Die Antwort kommt, jo, alles im grünen Bereich. Das reicht. Die beiden wissen Bescheid. Alle wichtigen Dinge sind gesagt. Vielleicht haut der eine dem anderen noch kräftig auf die Schulter. Und wenn es nicht so gut ist, sagt der andere dann, ach Mann, hör bloß auf. Und auch damit ist alles gesagt. Bei Frauen sieht das ein bisschen anders aus. Frau haut sich nicht gegenseitig auf die Schulter. Was bei den Männern eher wenig ist, nämlich die Zahl der gewechselten Worte, ist bei den Frauen eher viel, nämlich die Zahl der gewechselten Worte. Das können dann auch schon mal ewig lange Telefongespräche werden. Unter Freundinnen macht Frau das einfach so. Okay, soweit mal die Klischees. In der Bibel ist an einigen Stellen die Rede davon, was eine solide Freundschaft wirklich ausmacht. Sprüche 18, Vers 24. Ein wirklicher Freund steht zu dir mehr als ein Bruder. Dieses Bibelwort bringt uns schon mal gleich am Anfang auf die Spur von ein paar populären Missverständnissen, wenn es um das Thema Freundschaft geht. Also Missverständnis Nummer 1, da haben wir eine Folie zu. Freunde sind alte Bekannte. Das ist ein Missverständnis. Jeder von uns kennt eine Menge Leute. In der Schule, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde, bei der Arbeit. Viele dieser Leute kennt man auch recht gut. Man redet miteinander, man tauscht sich aus, man weiß auch das eine oder andere voneinander. Aber weiß man deswegen schon, was den anderen wirklich im Innersten bewegt? Ist das schon den Begriff Freundschaft wert? Man kann gar nicht 20 oder 30 tiefe Freunde in diesem Sinne haben. So viel Zeit, um diese Freundschaften zu pflegen, hast du gar nicht. Ein Bekannter ist nun mal kein Freund. Bekannte hat man viele, denn das sind Leute, die man halt kennt. Trotzdem kann man unter vielen Bekannten dennoch einsam sein, weil es eben keine echten Freunde sind. Weil die Gespräche immer so an der Oberfläche bleiben. Missverständnis Nummer 2. Freunde sind leibliche Geschwister. Ja, das ist ein unendliches Thema, ich weiß. Es ist zwar prima, wenn man mit den Geschwistern gut auskommt, aber das ist noch lange nicht gesagt, dass das auch immer so geht. Es ist wirklich so, wie ich es gerade schon mal gesagt habe, ein wirklicher Freund steht mehr zu dir als ein Bruder oder in Klammern als eine Schwester. Und überhaupt, ihr wisst ja, seine Geschwister kann man sich nun mal nicht aussuchen, die hat man einfach. Und obendrein, Sprüche 27, 10 sagt, geh nicht ins Haus deines Bruders, wenn es dir übel geht. Ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne. Ja, auch das ist wichtig. Missverständnis Nummer 3. Alle anderen Christen sind meine Freunde. Ist auch ein Missverständnis. Nicht jeder Mitchrist ist deshalb auch gleich mein Freund. Durch die Beziehung zu Jesus Christus, dass wir beide Jesus Christus in unserem Herzen haben, werden wir Teil der Familie Gottes, das ist richtig. Andere Menschen werden dann sozusagen für uns wie Brüder und Schwestern. Und das ist ja auch so ein bisschen christlicher Sprachgebrauch bei uns in der Gemeinde, dass man vom Bruder so und so, Schwester so und so redet. Das hat auch seinen guten Grund, das ist tief verwurzelt, ja. Aber auch hier gilt, diese Geschwister in der Gemeinde bekommt man dazu. die sucht man sich nicht unbedingt aus. Trotzdem ist mir noch längst nicht jeder Mensch in der Gemeinde auch wirklich sympathisch, nur weil er eben auch an Jesus glaubt. Auch diese Schwestern und Brüder kann man sich nicht aussuchen, man kommt sie in der Gemeinde einfach dazu. Darum sagt Paulus ja auch in Römer 15, Vers 7, nehmt euch gegenseitig an, so wie ihr seid, denn auch Christus hat euch ohne Vorbehalte angenommen. Das muss man uns manchmal sagen in der Gemeinde, weil es offensichtlich mit der Annahme hin wie her doch ab und zu mal ein bisschen hapert. Also nehmt euch einander untereinander an. Jetzt fragen wir doch mal positiv, was ist denn ein Freund? Als erstes, ein Freund ist ein Mensch, vor dem ich laut denken kann. So ähnlich hat gerade Heike das am Anfang schon beschrieben. Ein Freund ist jemand, vor dem ich kein Geheimnis zu haben brauche. Vor dem ich ganz echt und vor dem ich auch ganz ich selbst sein kann. Da muss ich mich nicht verstellen. Ein Freund ist jemand, der meine verrücktesten Gedanken hören kann, aushalten kann. Ich brauche mir nicht vorher zu überlegen, was ich sage. Wie hat Heike das so vorhin so schön ausgedrückt? Die hat keine Goldwaage daheim, wo jedes Wort so super duper abgewogen wird. Was hast du denn jetzt gemeint? Von einem guten Freund, einer guten Freundin kann man auch mal was ins Unreine sagen. Deswegen leidet die Freundschaft nicht, weil im Tiefen verstehen wir uns und kennen uns auch. Und wenn was unklar ist, naja, dann fragt man halt nach. Ist doch normal. Da ist jemand, bei dem ich lachen kann, bei dem ich weinen kann. Hier wird das gegenseitige Vertrauen sichtbar. Ich bin angenommen, so wie ich bin. Das ist wunderbar. Das Zweite, ein Freund ist ein Mensch, mit dem ich reden und schweigen kann. Man kann alles miteinander besprechen. Kein Thema ist tabu. Vor allem weiß ich, mein Freund, meine Freundin hält dicht. Alles Vertrauliche bleibt auch unter uns. Darauf kann ich mich verlassen. Und dazu gehört, man versteht sich auch ohne viele Worte. Man kann auch zusammen schweigen. Habt ihr Freunde, mit denen ihr auch zusammen schweigen könnt? So der Klassiker, man steht zusammen am Ufer des Sees, guckt geradeaus, sagt kein Wort und hat eine super gute Zeit zusammen. Ist auch tolle Freundschaft, oder? Und das andere, Nummer 3, einen Freund kannst du anrufen, wenn du in einer peinlichen oder in einer schwierigen Situation bist. Zuallererst, eine Freundin lacht dich nicht aus, wenn dir was Dummes oder was Peinliches passiert ist. Eine Freundin hilft dir darüber hinweg oder macht da überhaupt kein Gewese. Ist halt passiert, Punkt. Und natürlich hält ein Freund oder eine Freundin eisern den Mund über das, was da vielleicht Unangenehmes vorgefallen ist. Als Freunde haut man sich nicht gegenseitig in die Pfanne. Überleg doch mal, wer ist dein Ansprechpartner, wenn du mitten in der Nacht Hilfe brauchst? Wen kannst du anrufen, ohne dass das blöd kommt? Vergesst nicht, anderen zu helfen ist das eine. Weil, wenn man selber Hilfe geben kann, steht man gut da. Dann bin ich derjenige, der edel, hilfreich und gut ist. Zu helfen ist auch so ein bisschen gut fürs eigene Ego. Aber andersrum, sich helfen zu lassen und in der Bittstellerposition zu sein, das ist schon ein bisschen peinlich, oder? Vor welchem Menschen könntest du das zugeben? Vor wem kannst du dich blamieren, ohne dass du deswegen gleich völlig unten durch bist? Solche Freunde sind ziemlich selten und danach muss man schon echt suchen. Vor allem, es reicht ja nicht aus, gute Freunde zu finden. Die Sache hat ja zwei Seiten. Ich muss auch meinerseits für meinen Freund ein guter Freund sein. In der Bibel gibt es dafür dieses wunderbare Beispiel von David und von Jonathan. Diese Freundschaft ist wirklich ziemlich ausführlich dokumentiert im Alten Testament. Die ganze Sache fängt an, kurz nachdem David in seinem legendären Zweikampf den Riesen Goliath besiegt hat. 1. Samuel 18, Abvers 1, da steht: Nach dem Gespräch Davids mit Saul schloss Jonathan David in sein Herz und Jonathan liebte David wie sein eigenes Leben. Das war jedoch keine einseitige Aktion von Jonathan, sondern es ging wirklich um tiefe gegenseitige Freundschaft. Weiter heißt es dann: Und Jonathan schloss mit David einen Bund, weil er ihn wie sein eigenes Leben liebte. Wow, das sind schon sehr hochkarätige Worte. Wenn man das Leben von David und Jonathan dann weiter verfolgt, sieht man, dass David einerseits eine wirklich grandiose Karriere am Hof von König Saul macht. Denn er wird zum Oberkommandierenden ernannt und führt jede Menge erfolgreiche Kriege für den König. Andererseits ist das auch nicht die helle Freude, denn Saul, der König, wird super eifersüchtig auf die Erfolge von seinem Untergebenen David. Die Leute jubeln später bei der Siegesparade, wenn die nach Hause kommen, nach Jerusalem, dem David viel mehr zu als dem Saul, und der Saul wird stinkeifersüchtig. Da ist richtig Knatsch im Karton. Saul kann das absolut nicht ertragen. Er befürchtet auch, dass David es darauf anlegen könnte, anstelle von Saul König zu werden. Also Atmosphäre ziemlich vergiftet. Deshalb schickt der König Saul den David auch auf das ein oder andere Himmelfahrtskommando, weil er denkt, er kann ihn auf eine elegante Weise loswerden. Nee, klappt aber nicht. David wird immer berühmter, weil er wirklich siegreich bleibt. Dann versucht es Saul mit dem einen oder anderen Attentat auf David. Und alle diese Intrigen von Saul sind nur notdürftig maskiert. Eigentlich wissen alle, was los ist. Saul will David loswerden. In diese Zwickmühle kommt Jonathan rein, der älteste Sohn ist von König Saul. Er ist der rechtmäßige Thronerbe, der designierte Nachfolger. Was jetzt? Saul hetzt auch Jonathan gegen David auf. 1. Samuel 20, 31. Da sagt er: Doch solange der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst weder du noch dein Königtum Bestand haben. Schick also sofort jemand hin und lass ihn holen, denn er ist ein Kind des Todes. Das ist hart, oder? Was tut Jonathan? Immer wieder verrät er seinem Freund David, wenn sein Vater Saul wieder mal eine Razzia startet, um David zu fangen. Immer wieder gibt er seinem Freund David in allerletzter Minute einen heißen Tipp, damit David sich vor der Geheimpolizei von Saul in Sicherheit bringen kann. Immer wieder versucht Jonathan bei seinem Vater für David einzutreten und zu vermitteln, obwohl er genau weiß, dass es durchsickern wird, dass Jonathan den David deckt. Es klappt nicht. Irgendwann kommt der Punkt, wo es einfach klar ist: Saul trachtet David mit aller Kraft nach dem Leben und David muss ins Exil. Er muss flüchten, es geht nicht mehr. Und das ist auch für die Freundschaft von David und Jonathan eine wirklich tiefe Krise. Hat unter solchen Rahmenbedingungen die Freundschaft überhaupt noch eine Chance? Oder wird sich Jonathan vielleicht doch für die Karriere entscheiden, denn immerhin ist er ja der Thronfolger und hey, neuer König zu sein hat ja auch was, oder? Jonathan aber entscheidet sich für die Freundschaft. Er will auch gar nicht König werden. Er weiß, dass Gott David berufen hat und deshalb hält er weiter zu David. Und so verabschieden die beiden sich. Und jetzt kommt die Szene aus 1. Samuel 20, Verse 41 und 42 nochmal. Als der Junge, der Jonathan, die Pfeile zurückholte, gegangen war, kam David aus seinem Versteck hinter dem Steinhaufen hervor. Er kniete vor Jonathan nieder und beugte sich dreimal zur Erde. Dann küssten sie sich und beide weinten. »Geh in Frieden«, sagte Jonathan. »Vergiss nicht, was wir einander vor dem Herrn geschworen haben. Der Herr wird zwischen uns beiden und zwischen unserer beiderseitigen Nachkommen für alle Zeiten Zeuge sein.« Ihr Lieben, was ist das für eine Szene? In diesem Moment des Abschieds wissen die beiden nicht, ob sie sich jemals lebend wiedersehen werden. Und an dieser Begebenheit und an der ganzen Geschichte der Freundschaft von David und Jonathan kann man gut sehen, wie die Bibel wirklich echte Freundschaft beschreibt. Jetzt haben wir schon so viele Punkte gehört, jetzt gibt es noch drei Punkte für die Freundschaft. Erstens, Freundschaft braucht einen Entschluss. Ist einfach, ich weiß. Bei David und Jonathan sieht das so aus. 1. Samuel 18,3. David und Jonathan schlossen einen Bund und schworen sich ewige Freundschaft. Punkt. Die machen das fest. Wir sind beste Freunde. Wisst ihr, eine Freundschaft ergibt sich nicht zufällig. Man muss etwas dazu tun. Man kann nicht nur Freundschaft empfangen, sondern man muss selber auch Freundschaft geben. Und dann hast du echte Freundschaft. Das zweite, Freundschaft schließt Gefühle mit ein. Ihr Lieben, diesen Satz muss man besonders uns Männern sagen, ich weiß. Ist ein Klischee, weiß ich auch, aber hey, da ist viel Wahres dran. Wir leben ja sonst oft so als Männer nach dem Motto, Indianer kennt keinen Schmerz. Und damit werden dann nicht nur Empfindungen wie Schmerz und Trauer, sondern leider auch Freude und Begeisterung weggedrückt. Aber wenn man das macht, ist das im Grunde genommen so eine Art von subtiler Lüge. Denn wenn es eine Situation gibt, die traurig oder die fröhlich macht, dann ist es eine Sache der Ehrlichkeit, wenn sich Trauer oder Freude auch in meinem Leben zeigen dürfen, wenn man das angemessen ausdrückt. Ich habe mal ein ganz banales Beispiel dafür gebracht. Hier die Sache mit der Torte, ja. Ich esse da sonst nicht viel Kuchen, aber Schwarzwälder Kirschtorte ist die absolute einzige Ausnahme, die mag ich wirklich. Kein normaler Mensch, der einigermaßen bei Trost ist, würde bei einer super leckeren, tollen Schwarzwälder Kirschtorte sagen, das ist aber ein angenehmes Fruchtweizenmehlgemisch. Wie doof ist das denn? Da würde man Sätze der Begeisterung äußern und sagen, jetzt ist eine richtig super tolle Torte, nimm auch drei Stücke. Oder wie macht ihr das mit eurem Lieblingsessen? Nochmal Nachschlag, komm, das ist toll. Die Gefühle gehören doch dazu. Wenn das Ding lecker schmeckt, soll es doch auch so aussehen, als wenn es lecker schmeckt. Nicht so auf Schwäbisch, wie sagt man da, man kann es nachwürgen. Ja. Das geht nicht. Nein, man darf fröhliche Begeisterung sehen. Deshalb ist es auch so, dass keine Freundschaft nur aus diesen abstrakten logischen Dingen bestehen kann, wenn es nur um sachlichen Nutzen geht. Nein. Wenn ihr unter sogenannten Freunden immer nur über Computer, Fußball, das Wetter und die gestiegenen Benzinpreise redet, dann bleibt eure Freundschaft nur an der Oberfläche. Ist nett, aber das war's dann auch. Nur wer es lernt, sich seine Empfindungen auch einzugestehen, sie dann auch wahrzunehmen und diese Empfindungen dann auch angemessen mitzuteilen, der kommt wirklich eine Stufe tiefer. Ja, in dem Moment macht man sein Herz auf, das stimmt. Man macht sich in dem Moment auch verletzlich, auch das stimmt. Und ihr Lieben, hey, das gehört dazu. Das sehen wir ganz deutlich bei der Abschiedsszene von David und Jonathan. Das ist eine Szene, die so richtig ans Herz geht. Sie fallen sich um den Hals und weinen hemmungslos. So viel bedeutet der eine dem anderen. Und lasst uns mal nicht vergessen, David und Jonathan waren in dem Moment ja auch militärisch gesprochen zwei ganz knallharte Hunde. Ne? Das waren echt harte Soldaten. Die wussten, wie kämpfen geht und was man da macht. Und in der Szene heulen die wie ein Schlosshund und fallen sich um den Hals. Was für ein Unterschied zu dem immer super cool bleibenden James Bond. Ist ja das krasse Gegenbeispiel, oder? Den kann nichts erschüttern, dem sieht man noch keine Emotionen an. Noch schlimmer Rambo. Ja? Der wandelnde Eisklotz. Aber Kampfmaschine. Ja, toll. Willst du so jemanden als Freund haben? Nein. Sicher nicht. Das war der Unterschied. Wie war das nochmal hier in 1. Samuel 20, 41? Was steht da? Sie küssten sich sogar zum Abschied. Und dann kamen beiden die Tränen. Wir Deutschen haben das natürlich nicht so dolle. Mit dem Küssen, auch nicht beim Verabschieden. In Frankreich ist das da schon ganz anders. Küssen rechts, Küssen links, nochmal Küssen rechts, ganz normal. Unter Freunden, auch unter Bekannten. Ich weiß, natürlich gibt es an dieser Stelle auch immer ein paar Experten, die darüber spekulieren, ob David und Jonathan vielleicht nicht viel eher oder viel wahrscheinlicher eine homosexuelle Beziehung zusammen gehabt haben. So intim, wie das da oft beschrieben wird. Aber der Sprachgebrauch im hebräischen Urtext, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, wenn die Art und Qualität ihrer Beziehung geschildert wird, schließt das diese Option eigentlich aus? Eher nicht so. Hier geht es einfach um eine tiefgehende, grundsolide Männerfreundschaft. David und Jonathan drücken ihren Schmerz und ihre Zuneigung offen voreinander aus. Gute und schlechte Gefühle verstecken sie nicht voreinander, sondern sie teilen sie. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und geteilte Freude ist wirklich doppelte Freude. Und was sehen wir hier? David und Jonathan sind ganz gewiss keine Weicheier. Das sind wirklich ganze Mannsbilder. Und trotzdem fällt ihnen kein Zacken aus der Krone, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Sie weinen gemeinsam. Ihr lieben Männer, schreibt euch das hinter die Ohren. Ihr dürft das. Ihr lieben Frauen, schreibt euch das auch hinter die Ohren, die Männer dürfen das. Aber Achtung, schauen wir nochmal genau hin, was passiert da? In dieser großen Intensität drücken sie diese doch sehr privaten Gefühle nicht öffentlich aus, wo alle zugucken, sondern im geschützten Raum, in der privaten Umgebung, da geht das. Nummer 3. Freundschaft braucht Erneuerung. Ja, Freundschaft braucht Erneuerung. Es reicht nun mal nicht aus, sich für eine Freundschaft zu entscheiden und dabei auch offen und ehrlich seine Empfindungen in diese Freundschaften einzubringen. Denn Beziehungen sind ja nicht statisch, nicht ein für alle Mal fest. Menschen und Situationen verändern sich. Und damit auch die Freundschaften. Am Anfang der Freundschaft zwischen diesen beiden Männern war die Welt noch in Ordnung. Aber das hat sich ja schnell geändert. Wird ihre Freundschaft die tödliche Feindschaft Sauls gegen David wirklich aushalten? Doch gerade diese Krise festigt ihre Freundschaft. Den echten Freund erkennt man in der Not. Als sich David vor Saul versteckt, treffen sie sich heimlich, nicht nur um sich zu sehen, sondern auch um ihre Freundschaft zu bekräftigen. 1. Samuel 73, 15. David wusste genau, dass Saul ausgezogen war, um ihn umzubringen, damals als David in Horesha in der Steppe bei Sif war. Ging Sauls Sohn Jonathan hin und suchte ihn auf. Er ermutigte David, auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Und sagte zu ihm, hab keine Angst, mein Vater wird dich nicht in seine Gewalt bringen. Du wirst König über Israel werden und ich werde der zweite Mann nach dir sein. Das weiß auch mein Vater ganz genau. In solchen Momenten merkt man, dass echte Freundschaft eben nicht selbstverständlich ist. Es ist ein echtes Geschenk. Und manchmal versteht man den anderen nicht mehr. Dann ist es ein Gebot, eben dieser Freundschaft der Sache auf den Grund zu gehen. Auch das macht man unter Freunden. Wenn du dem Gift nicht nachspürst, das sich da in eure Freundschaft einschleichen will, wird es die Freundschaft auf lange Sicht zerstören. Nur die Wahrheit gibt euch neue Luft zum Durchatmen. Ein Freund wird auf eine ehrliche, offene Frage immer ehrlich und offen antworten. Deshalb kann es sein, dass es Momente gibt, in denen es gut ist, die Freundschaft erneut festzumachen, sich gegenseitig erneut der Freundschaft zu versichern. Ja, das braucht es. Ich stehe zu dir, ich bin und bleibe dein Freund, egal was jetzt noch alles kommt. Zum Schluss, Freundschaft hat auch einen Preis. Die schönsten Versprechungen und Verteuerungen haben keinen Wert, wenn sie nicht durch entsprechende Taten abgedeckt sind. Beide, Jonathan und David, investieren sehr viel in ihre Freundschaft. Vor allem Jonathan. Er ist ja sozusagen der damalige Prinz Charles, der König ins B. Und er verzichtet auf das Königtum. Eigentlich müsste David sein Rivale sein. Aber Jonathan entscheidet sich dafür, dass er ihn als Freund behalten möchte. Selbst wenn es ihn die Krone kostet. Und er zieht sich damit die unbändige Wut seines Vaters zu. Auch auf Jonathan gibt es ein Attentat. Und das macht David. Zu Lebzeiten von Jonathan hat er kaum Gelegenheiten, sich positiv zu revanchieren. Aber später, als David wirklich König ist, gibt es ausdrücklich keine Hetzjagd auf die verbliebene Verwandtschaft von Saul, vor allem nicht auf die restlichen Kinder von Saul. Im Gegenteil, ein einziger entkommt dem Krieg, der sich da entsponnen hatte, das ist Mephibosheth. Ein Mann, den keiner mehr im Blick hatte, weil der gehbehindert war. Der taucht sowieso nicht zum König, haben alle gedacht. Aber er war ein Sohn von Saul. Und was macht David? David gibt diesem Mephibosheth sämtlichen Besitz aus dem Hause Sauls, alle Landgüter, alles, was die Familie hatte. Und er schützt ihn persönlich. Er sagt, niemand rührt mir diesen Mephibosheth an. Der kriegt es mit mir zu tun. Das war damals absolut ungewöhnlich. Normalerweise hat man alle Nebenbuhler ausgerottet. David macht das nicht. Er schützt diesen Mephibosheth. Keiner packt ihn an. Bis heute gibt es Freundschaft nicht umsonst. Freundschaft kostet nicht nur Zeit und Telefongebühren, sondern auch echtes Geld. Manchmal. Man muss mit der Bahn hunderte Kilometer fahren, um seinen Freund zu treffen. Oder muss sonst was anstellen, ja. Man hilft sich gegenseitig. Man muss auch Nerven investieren, damit die Freundschaft auch Krisen aushält. Zum Schluss, in Jesus Sirach, ein Buch aus den Apokryphen, steht, ein treuer Freund ist ein starker Schutz. Wer den findet, hat einen großen Schatz. Ein treuer Freund ist nicht mit Geld oder Gut zu bezahlen und sein Wert ist nicht hoch genug zu schätzen. Ein treuer Freund ist ein Trost im Leben. Wer Gott fürchtet, der bekommt solchen Freund. Gebe Gott, dass wir solche Freundschaften leben, die echtes Geben und Nehmen enthalten und in der du einfach so sein kannst, wie du bist. Nimm diesen Vers darum als Ermutigung. Bete für solch einen guten Freund und solch eine gute Freundin und du wirst sehr gesegnet sein. Amen. Wir singen jetzt ein Lied zum Abendmahl. Zu deinem Tisch sind wir geladen.